Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier meldet sich Anpfiff 15:30 mit Folge 75. Leicht verspätet, aber sei es drum. So Leute, langsam biegen wir auf die Zielgerade ein. Noch 10 Spieltage sind zu spielen, 30 Punkte sind zu vergeben. Und auch nach Spieltag 24 bleibt es oben wie unten im Tabellenkeller weiter spannend. Den aktuellen Tabellenstand nach 10 Spieltage weiter hätten Fabio und Sör mit Sicherheit auch gerne. Dann hätten beide was zu feiern, nicht wahr, Jungs?
Hallo. Guten Abend erstmal. Schöne Grüße aus Meerbusch. Ich glaube, Sören darf man die Frage so nicht stellen, weil er die ja dann doppelt beantworten müsste. Deswegen bekommt er gleich mehr Zeit dafür. Aber ja, wäre natürlich, oder im Moment, schöne Momentaufnahme. Was mich aber viel mehr freut, ist, eigentlich ist ja 75 ein kleines Jubiläum, oder?
Ja.
Kann man das so sagen? Gleichzeitig ist es ja auch dein Geburtsjahr, Tobi, oder?
Ja, vollkommen. Hast da richtig schwarz getroffen. So. Okay, da muss ich nicht mal was wieder gut machen.
Ja.
Genau. Da muss ich mir heute noch was einfallen lassen. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber gut, okay, das merke ich mir, mein Lieber. Jahrgang, okay. Jahrgang 75. Ja, Sören, für dich wäre es natürlich auch eine schöne Momentaufnahme. Beide Herzensvereine von dir würden überm Strich stehen und würden direkt in der Liga bleiben.
Absolut. Erstmal hallo zusammen. Ich freue mich auch wieder mit euch über Bundesliga zu sprechen. Was ist los?
Ich wollte nur sagen, dass wir dich heute die ganze Folge über 777 Sören nennen.
Ja, ich habe die Pressekonferenz auf jeden Fall begeistert live sogar gesehen. Also ich bin auf jeden Fall beziehungsweise ich habe mich so gekleidet, auch heute während der Podcast-Aufnahme mit Schlips und Kragen wie Josh Wandner, Kappe auf, also ich bin vorbereitet.
Ja, also begeistert verfolgt und entgeistert verlassen. Kann man das so zusammenfassen?
Euphorisiert. Vor der Hertha liegt eine goldene Zukunft.
Oh Mann.
Eieiei.
Geht schon wieder gut los.
Die Frage ist, vielleicht was ja tatsächlich mal interessant wäre, wäre ja zu wissen, vielleicht bietet sich die Länderspielpause dazu an, sich da mal ein bisschen schlau zu machen. Was der wesentliche Unterschied ist, also klar, man weiß es natürlich irgendwo ein Stück weit, aber der wesentliche Unterschied von einem investorengeführten Club im Vergleich zu dem, was jetzt vom Prozess her passiert bei der Hertha, weil irgendwie geht es für mich schon sehr stark in die Richtung, dass man sich jemanden an Bord holt, und ich habe heute nur überflogen, sondern du weißt es mit Sicherheit besser, man hat ja auch, glaube ich, die ganze Vorstandschaft, glaube ich, verkleinert. Und, glaube ich, zwei Leute aus der 777 Group letztendlich übernehmen dann wiederum einen Platz im Vorstand und. Also ich finde das Konstrukt an sich eigentlich auch irgendwie komisch. Normalerweise müssten auch hier alle Traditionalisten auf die Barrikaden gehen, wenn es rein danach geht.
Ja, ich weiß es nicht, weil wenn man das natürlich mit anderen Vereinen vergleicht, nehmen wir Bayern. Wenn da die Aufsichtsratssitzung ist, da werden sicherlich auch Abgesandte von Audi und von der Telekom dabei sein. Und ich glaube, die Hertha kann auf jeden Fall davon profitieren. Und der sportliche Impact, was Beratung betrifft, das ist auch auf der Pressekonferenz klar rausgekommen, ist groß. Und im Endeffekt kann man nur davon profitieren. Und ich glaube, ins Tagesgeschäft spricht da keiner rein. Sandro Schwarz wird die Mannschaftsaufstellung selbst entscheiden, wer spielt am Spieltag. Aber ich glaube, dass strategisch gesehen die Partnerschaft auf jeden Fall erfolgreich sein kann. Aber jetzt
ja, muss aber natürlich jetzt nur eine Frage. Also ich meine, in Summe sind das wahrscheinlich dann zu den 367 oder 76 Millionen, was auch immer ursprünglich reingeflossen sind in den Verein, plus weitere 100. 476 oder 75 Millionen in 4 oder 5 Jahren. Was ist der Unterschied zu TSG Hoffenheim? Zu Red Bull?
Ja, kein, ich
jetzt,
weiß
jetzt
nicht.
Fällt
Also,
dir nichts mehr ein, ne?
doch, mir fällt es in dem Sinne, fällt mir was ein, denn die Hertha war schon ein etablierter Fußballverein vor 777 und bei Leipzig und Hoffenheim ist dieser Fußballverein erst so richtig groß geworden wegen eines Investors. Also ich glaube, da ist schon ein Riesenunterschied zu sehen.
Naja.
Und wenn sich jemand engagieren will, ist da ja auch nichts gegen zu sagen.
Also ich finde an sich, um ehrlich zu sein, finde ich das alles ein bisschen scheinheilig, weil einfach Mittel zur Verfügung gestellt worden sind und es waren sehr, sehr viele Millionen, die da reingeflossen sind. Und für mich eigentlich im Umkehrschluss auch nicht wirklich großartig anders zu dem, was bei den angeprangerten Vereinen irgendwo passiert. Ich meine, grundsätzlich meine Meinung, unabhängig davon, glaube ich, dass es der Bundesliga hin und wieder gut tun würde, letztendlich Kapital zu schaffen. Wie? Letztendlich ist dann den Vereinen selbst überlassen, was man natürlich verhindern sollte, wäre dann solche Umstände wie beispielsweise in der Premier League. Trotzdem geht das, was bei der Hertha passiert, schon auch irgendwo in die Richtung. Und ich würde jetzt mal in den Raum stellen, wenn es nicht die Amerikaner wären, sondern die Kataris, dann wäre hier eine ganz andere Diskussion in Deutschland, glaube ich.
Aber jetzt habt ihr euch so schon schön in Rage geredet, seid bei der Hertha direkt hängen geblieben. Eigentlich wollte ich heute wieder ein bisschen mit Struktur durch die Folge führen, aber ja, komm, so, dann machen wir doch direkt am besten, dann ziehen wir die Bochumer danach dann einfach mit rein in den Abstiegskampf wieder. Aber die Hertha am Wochenende zu Hause 1-1 gegen Mainz 05, ein Spiel, was ich persönlich nur über den Ticker verfolgt habe, muss wohl nicht so dolle gewesen sein.
Nicht so dolle, kann ich unterschreiben. Gute Beschreibung für den Spielverlauf. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war die Hertha schon bemüht, so ein bisschen das Spiel an sich zu reißen. Von Mainz kam relativ wenig. Dann gab es ja einen relativ schmeichelhaften Elfmeter für die Hertha nach 20 Minuten. Dann gehst du 1-0 in Führung, bietest dem Gegner eigentlich nichts an. Also Mainz hatte ja keinerlei Chancen. Und in der zweiten Halbzeit hat Mainz sich dann ein bisschen gesteigert, ist dann eine halbe Stunde vor Schluss dann auch zum 1-1 gekommen, aber auch danach. Also es war auch ein Spiel mit relativ wenig Höhepunkten, viel Krampf und von daher geht das 1-1 schon in Ordnung. Bei der Hertha muss man wirklich auch hervorheben, dass sie defensiv sicherer standen als in den letzten Spielen, aber ich denke mal für beide ein Punkt, mit dem man gut leben kann.
Ich denke auch, die Mainzer nach zuletzt 4 erfolgreichen Spielen in Folge, jetzt mit dem Unentschieden. Ajok, Fabi, 2-Meter-Hühne hat das da aus 16 Metern richtig technisch gut gemacht, ne? Also richtig schönes lange Eck geschlänzt, Marke, Traumtor.
Absolut, er macht auch grundsätzlich keinen schlechten Eindruck, würde ich sagen. Also das, was man von ihm jetzt die letzten Spiele gesehen hat, zeugt schon von einer gewissen Gefahr, die er ausstrahlt, wenn er auf dem Platz steht.
Ja, die Art von Spieler haben wir so in der Liga jetzt eigentlich. Ich bin mal so die Mannschaften durchgegangen, so in die Richtung Höhe, Größe, kommt vielleicht noch Patrick Schick mit rein. Aber ansonsten hast du da in der Größenordnung gar keinen mehr rumlaufen, ne? Ist ja schon wie früher Richtung Jan Koller, glaube ich, ne? Nicht ganz so hoch. Ich hatte ihn letztes Mal beobachtet, aber er ist auch wirklich für seine Größe ziemlich schnell auch. Arbeitet auch immer ordentlich mit nach hinten. Also da haben die Mainzer einen guten Griff gemacht.
Auf jeden Fall. Darf ich auch noch was zum Spiel sagen?
Selbstverständlich.
Also ich meine, das war alles gar nicht schlecht gegenüber der Hertha. Ich glaube aber, dass man vielleicht eine gute Gelegenheit hat liegen lassen, am Samstag dreifach zu punkten. Also speziell aufgrund der ersten Halbzeit. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war dann schon die Art und Weise, wie man dann ja die Tugenden auf den Platz ruft, die man im Abstiegskampf benötigt. Meines Erachtens waren die Mainzer einfach ein bisschen giftiger dann, speziell in der zweiten Halbzeit. Und da waren die Herthaner ein bisschen ja zu brav. Und ich glaube, dass man am Samstag wirklich eine Chance verschenkt hat, ein bisschen dreifach zu punkten, um es mal so auszudrücken.
Man hat ja, glaube ich, schon gemerkt, dass nach dem Ausgleich der Mainzer so beide Mannschaften da nicht mehr so wirklich ins letzte Risiko gehen wollten. Ne? Also da merkte man eigentlich schon beiden Mannschaften an, dass sie mit dem Punkt ganz gut leben konnten. Auch aufgrund der anderen Spiele, die da zum jetzigen Spielstand dann letztendlich haben unten ja eigentlich alle mehr oder weniger nur einfach gepunktet. Also, ja.
Oh, jetzt können wir die Sendung ja schon beenden, du hast ja alles verraten.
Ja, ein bisschen spoilern können wir ja. Ein bisschen spoilern können wir ja.
Nein, aber ich glaube, da gibt er mir auch recht. Ich glaube, es ist dann so ein Samstagnachmittag, wo du wirklich die Chance hast. Ich glaube, nach dem, was die Mainzer mitgebracht haben nach Berlin, die letzten Spiele, die Siegesserie, war eigentlich eher weniger davon auszugehen, dass sie so eine erste Halbzeit hinlegen. Und das ist dann so ein Moment, wo du in einem Heimspiel vielleicht einfach mal die Chance beim Schopfe packen musst. Ja, aber trotz alledem, ich glaube, die Hertha kann auch mit dem Punkt leben.
Ja, vor allem, weil
also alles in allem zusammengerechnet.
Ja, richtig, kam ja eine starke Mainzer Mannschaft mit ordentlich Selbstbewusstsein. Wie gesagt, die letzten vier Spiele alle gewonnen gehabt. Also vom Momentum her hat die Hertha, glaube ich, das ja für ihre Verhältnisse das Beste mit rausgeholt. Und ja, nächstes Wochenende vor der Länderspielpause kommt es dann zum, ja, ich sage es mal, vermeintlichen Endspiel auch für einen anderen Trainer. Da geht es dann ja zur TSG Hoffenheim. Und die Mainzer empfangen dann den SC Freiburg zu Hause. Die Hertha, noch eine Szene vielleicht kurz. Sigerci, wie habt ihr die Szene gesehen, wo er da mit dem gestreckten Bein ist, er glaube ich mit Gelb davongekommen. Also wenn es da dumm läuft, kann die Hertha da auch noch in Unterzahl weiterspielen, ne?
Ja, also hätte man sich über eine rote Karte nicht beschweren dürfen, auf jeden Fall.
Ja gut, dann schauen wir mal, wie die Hertha da das nächste Spiel dann angeht in der kommenden Woche bei der TSG Hoffenheim. So, Sören, der VfL Bochum, für dich war es ja perfekt eigentlich der Freitag, siegte bei den Kölnern, gelungener Auftakt, konnte sich am Samstag und Sonntag quasi zurücklehnen auf der Couch. Ein Auswärtssieg, der zweite erst bei den Kölnern nach 2004. Konnte man so im Vorfeld eigentlich auch nicht mitrechnen. Aber der VfL Bochum hat sich wieder gesteigert, ein ganz anderes Gesicht gezeigt im Gegensatz zu den letzten Wochen und hat mit ja ordentlich Kampfgeist und ja dem nötigen Glück da 3 Punkte bei den Kölnern geholt.
Ja, Glück beschreibt das auch ganz gut. Ich glaube, dass ja die Kölner bzw. der VfL in den richtigen Momenten die Tore gemacht hat. Köln war über 90 Minuten, das muss man wirklich klar sagen, eigentlich die bessere Mannschaft, aber den dann auch ohne sich die klare 100%ig rauszuspielen, muss sagen, auch gerade beim VfL, jeder Spieler hat sich auf seinen Job konzentriert, sehr konzentrierte Leistungen, angefangen bei Manu Riemann, auch im zentralen Mittelfeld, da hat man gesehen, wie wichtig Toto Losilla ist, nach seiner Rotsperre wieder da in der Startelf gestanden. Also es war ja ein konzentrierter Auftritt, wobei man auch sagen muss, dass die Kölner da auch ein paar Chancen verpasst haben, Tore zu schießen. Aber 2-0-Sieg geht dann eben dann auch absolut in Ordnung und das waren 3 sehr, sehr wichtige Punkte.
Fabi, die Kölner haben wirklich so die letzten Spiele, jetzt 6 von 7 Spielen ohne eigenen Treffer. Ja, da wird es dann langsam dünn, ne? Dann verlierst du auch solche Spiele dann. Die Durchschlagskraft in der Offensive haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. System hin oder her. Die Art und Weise hat der VfL Bochum gut verteidigt. Ne? Die hohen Bälle, die reinkamen, waren alle nicht ja, wirklich perfekt geschlagen. Konnte man leicht wegverteidigen. Und die 2, 3 Chancen, die sie hatten, war Manuel Riemann auch wieder auf dem Posten. Auch wieder bessere Leistung gezeigt.
Ich finde halt allgemein, dass man, glaube ich, jetzt im Moment extrem merkt bei den Kölnern, dass ganz vorne die Qualität fehlt, die man bis zu dieser Saison unbestritten auch hatte. Den Wert von Anthony Modest, der dir halt einfach eine bestimmte Anzahl, 10 bis 15 Tore garantiert. Ich glaube, es war wieder kein glücklicher Auftritt von Selke. Meines Erachtens eine wirklich sehr überschaubare Leistung. Ich weiß, es ist nicht immer fair, über den einzelnen Spieler zu sprechen, aber ich glaube, mit Tickets und Selke, ja, was ist halt an Qualität fehlt beim ersten FC Köln. Vor allem, du hast es gerade eben angesprochen, wenn man die Kölner einfach mal ja ein bisschen banal zusammenfassen will, dann kommen sie über außen, über Flanken und das Ding ist irgendwann drin. Ja, wenn du aber niemanden vorne in der Spitze hast oder auf der neuen spielen hast, der die Dinge auch verwertet, dann wird es irgendwann schwierig, die spielerischen Mittel oder der erste FC Köln ist jetzt auch keine Mannschaft, die prädestiniert dafür ist, das Spiel zu machen. Ja, und dann wird es in Summe einfach schwer und dann verlierst du so ein Heimspiel, was ja sehr, sehr ärgerlich ist aus Kölner Sicht. Ich glaube, wir freuen uns alle für den VfL Bochum. Hab damit auch nicht wirklich gerechnet. Ja, und was sagt man zu den Kölnern? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Mannschaften hinter ihnen jetzt anfangen zu punkten. Und ob die Mannschaften hinter ihnen eine gewisse Konstanz reinbringen, weil ich glaube, es kann nun unter vielen, vielen Umständen auch nochmal gefährlich werden.
Ja, ich glaube, die nächsten Wochen sollte so ein Blick in den Rückspiegel das eine oder andere Mal getätigt werden, ne? Also die Konkurrenz, hast du gerade angesprochen, die scharrt auch schon mit den Hufen und kommt auch Pünktchen für Pünktchen näher ran. Ja. Und die frühe Führung durch Stöger durch den Elfmeter läuft dann natürlich perfekt für den VfL Bochum. Konnten sich dann weiter hinten reinstellen und dann hauptsächlich eigentlich nur immer nur mit langen Bällen gearbeitet, immer schnell das Mittelfeld überbrückt. Ja. Und ja, den Freistoß, Sören, hast du ja auch gerade angesprochen, auch eine Produktion von vielen Verkettungen von verschiedenen Umständen, also wie da der Ball dann letztendlich zu Masovic durchkommt. Ja, dann machen sie das 2-0 und dann ist das Ding da auch durch. Die Kölner sind zwar weiter angerannt, aber ja, ohne letztendlich erfolgreich zu sein. Ja, und eine andere Mannschaft, mit der der VfL Bochum dann die Position getauscht hat, war dann beim SC Freiburg zu Gast. Die TSG Hoffenheim verliert, ja, unglücklich beim SC Freiburg kurz vor Schluss mit 2-1. War kein schlechtes Spiel der TSG Hoffenheim, aber ja, dann machen sie sich das gute Spiel am Ende selber kaputt mit dem Platzverweis Ozan Kabak. Ja, mehr als dumm kann man da, glaube ich, sagen. Und ja, am Ende, ja, ist ja wirklich so, steht danach mittlerweile 14 Spielen, seit 14 Spielen sieglos, ja, 7 Spiele in Folge punktlos.
Total, oder?
Das ist echt eine Zahl.
Lies das mal nochmal vor, das ist unvorstellbar, meines Erachtens.
Für eine Bundesliga-Mannschaft, ne? Also 14 Spiele sieglos, seit 7 Spielen punktlos. Pellegrino Materazzo ist jetzt, glaube ich, seit Januar im Amt, müssen jetzt 9... Sieben sind gespielt. Sieben Rückrundenspiele und 2 noch von der Hinrunde, sind wir bei 9. Und ich behaupte jetzt mal, dass jetzt am kommenden Wochenende das Spiel gegen die Hertha, Spiel Nummer 10, ja, vielleicht schon so ein.
Aber nicht von ihm ist. Weil er ist doch, es war jetzt sein 5. Spiel, oder? So. 4. oder 5.
Ich wollte auch schon sagen, so viele Spiele hat er, glaube ich, noch nicht gemacht, ne?
Nee. Also ich meine, das war jetzt sein 4. und jetzt kommt, glaube ich, sein 5.
Ja, hat man doch noch. Ich hatte das jetzt auf dem Schirm gehabt, dass er nach der WM eingestiegen war. Okay, dann tue ich ihm Unrecht. Aber
er hat jetzt, also ich meine, dass es jetzt kommt, also dieses Wochenende müsste sein 5. Spiel sein und dass es bisher 4 waren oder vielleicht sogar das 5. schon war.
Ah, okay.
Aber das lässt sich rausfinden.
Okay, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, aber sei es drum. Aber du hast ja schon vor ein paar Wochen dann damals angedeutet, dass deiner Meinung nach Pellegrino Materazzo nicht der richtige Trainer für die TSG Hoffenheim ist. Kann man das immer noch so sagen oder würdest du sagen, es war wieder ein bisschen Verbesserung zu sehen bei der TSG?
Also ich glaube halt, man muss immer aufpassen, weil das ja immer so leicht dahergesagt ist. Ja, ich bleibe bei der Meinung, dass ich glaube, dass er in dem Moment für diesen Verein nicht der richtige Trainer war. Da bleibe ich dabei. Trotzdem, so viel muss man festhalten, war es jetzt ein Auftritt, der jetzt nicht eines Tabellen-18. Würdig war. Ich glaube, dafür war es zu eng über weite Phasen oder Strecken des Spiels, trotz alledem. Die Frage ist halt einfach nur, wenn man sich die Mannschaft anschaut, vor allem jetzt in der Rückrunde, wie sehr man da auch abweicht von seinem eigentlichen Weg, für den man bekannt ist in Deutschland oder für den die TSG Hoffenheim bekannt ist. Ja, dann kommt man schnell, also ich zumindest, zu dem Entschluss, dass vieles einfach ja aus der Not heraus versucht wurde zu korrigieren, was leider aus Hoffenheimer Sicht nicht geklappt hat. Und wenn man dann alles in einen Topf schmeißt, für mich steht die Mannschaft aufgrund der gezeigten Leistungen in den letzten oder seit dem Restart nach der WM irgendwo auch zu Recht auf Platz 17, 18.
Sondern was mir jetzt so die letzten Wochen immer mal wieder auffällt, vorm Tippen gehe ich mal immer so die Aufstellung noch durch. Und bei der TSG Hoffenheim muss ich feststellen, jedes Wochenende gucke ich da drauf und sehe quasi mindestens immer 5, 6 neue Spieler in der Anfangsformation, dass da immer wirklich wieder neu zusammengewürfelt wird und noch nicht mal aufgrund von Verletzungen oder Sperren rotiert wird, sondern einfach immer wieder aufs Neue versucht wird, da ja, die richtige Mannschaft aufs Feld zu bringen und das auch immer noch ohne Erfolg. Und ich meine, so kann sich eine Mannschaft natürlich auch nicht finden und einspielen.
Ja, völlig richtig. Ich glaube, dass das sicherlich auch ein Problem ist, dass man keinen Kern hat, worauf sich dann auch Materazzo verlassen kann, wenn du wirklich jedes Spiel wechselst. Ich finde sowieso, dass die Defensive schon seit dem einen oder anderen Jahr ein Update gebraucht hätte. Man hat jetzt oder hat die Saison ja auch angefangen, wieder mit Kevin Vogt, Bicakcic hast du, Akpokuma. Klar, jetzt hast du im Winter Brooks geholt, aber ist jetzt auch kein Spieler, der, das muss man auch sagen, jetzt seitdem er im Kader ist, Qualität auf den Platz bringt. Also die Verunsicherung ist relativ groß und wenn du da natürlich immer noch wechselst von Woche zu Woche, ja, dann trägt das nicht unbedingt zur Ruhe bei. Aber ich gehe da auch mit Fabi, also dass die sind von ihrem Weg einfach abgegangen und ich glaube auch, dass man langsam aber sicher auch mal ein großes Fragezeichen hinter Alexander Rosen setzen muss, der da ja in Hoffenheim schalten und walten kann, wie er möchte, der ja auch Rückendeckung hat von Dietmar Hopp. Und er hat viele, viele Entscheidungen getroffen, die nicht gut aufgegangen sind und dementsprechend ja findet sich die TSG da jetzt am Tabellenende wieder. Und wenn man das jetzt das Spiel nimmt gegen Freiburg, das ist ja eigentlich so wieder so ein Beispiel dafür gewesen, dass solche Ergebnisse erzielt nur ein Absteiger. Du spielst im Prinzip gut mit, hast auch gegen Freiburg deine Möglichkeiten, Punkte mitzunehmen. Und dann kommt diese dumme Aktion von Kabak und dann fängst du dir kurz vor Schluss den 2-1-Treffer. Ja, das spricht alles dafür im Moment, dass die TSG in die zweite Liga absteigt. Und wer hätte das vor der Saison gedacht?
Die Freiburg kam ja auch nach einem schweren Auswärtsspiel da in Turin unter der Woche noch zurück. Dann spielte natürlich die frühe Führung da bestens in die Karten. Aber es sind dann auch so Fehler, die, ja, die passieren dir letztendlich nur, wenn du unten drin stehst. Ein Missverständnis da unten von Oliver Baumann und Buchs war es da, wo der eine sich auf den anderen verlässt. Und danach, die Freiburger haben das ähnlich wie damals in Bochum vor ein paar Wochen, Sören, nach der Führung eigentlich relativ clever gemacht, sich dann hinten reingestellt, solide verteidigt und der TSG dann den Ball gelassen und haben sie mal machen lassen. Spielt den Freiburgern gut in die Karten. Und ja, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Stiller kam dann ein bisschen ja, zufällig zustande, auch quasi mit dem ersten Angriff der Hoffenheimer. Ja, und hinterher dann das 2-1 kurz vor Schluss durch Doan. Ja, eine Flanke, einmal in der Mitte nicht aufgepasst und ja, für ein gutes Spiel dann ja, leider nicht belohnt. Und die Freiburger haben mit etwas Glück dann sogar noch nach der Europapokalwoche 3 Punkte mitgenommen. Was ja auch nicht allen Mannschaften an dem Wochenende gelungen war.
Ja, von daher, ja und wenn wir nochmal kurz zu Materazzo, ich habe gerade die Bilanz auf. Also er hat ja in der Hinrunde ein paar Spiele für Hoffenheim noch gemacht, also seine Bilanz in dieser Saison, 14 Bundesligaspiele, kein Sieg dabei, 9 Niederlagen und 5 Unentschieden, also das ist natürlich auch für den Trainer.
Darf ich jetzt nochmal eingreifen, wenn du meinst, auch in der Hinrunde, so lange ist er doch noch gar nicht bei Hoffenheim, oder? Oder täuscht?
Nein, ich meine, nein, in der Hinrunde
inklusive für den VfB Stuttgart.
Ja, genau.
Okay,
ja.
Also. Okay.
Nee, er hat am 11.2. hat er angefangen gegen Leverkusen. Okay. Es sind 5 Spiele, genau, ja. Ja. Und alle verloren.
Wahnsinn, ich meine mal jeder, der schon mal Sport gemacht hat, ne? Also und vielleicht auch mal in so einer Mannschaft gespielt hat. Wenn du halt jedes Wochenende eins auf die Mütze bekommst, dann ist es schon schwierig, da sich letztendlich wieder aufzurappeln und ja, sozusagen den Turnaround zu schaffen.
Ja, und du bist ja
einfach wird's nicht.
Ja, und du bist ja immer erstmal mit dir selbst beschäftigt und dann guckst du auf die anderen und siehst dann, dass die wieder den nächsten Fehler machen. Dann regst du dich da wieder auf, dann steigerst du dich da wieder mit rein. Du hast einen gewissen Teil an Spielern, die ja, versuchen, das Ruder rumzureißen, aber alleine schaffen sie es dann halt auch nicht. Und ja, durch diese ganzen Wechsel immer, ich weiß nicht, auch ein anderer
Kampf. Ich habe, glaube auch noch die Tage auch mal gelesen, dass er mehrmals jetzt auch schon verschiedene Systeme ausprobiert hat. Ich meine, irgendwo verständlich, er ist neu im Amt, probiert aus, hat er eigentlich keine Zeit, sich auf die Mannschaft einzustellen, beziehungsweise die Mannschaft auf das einzustellen, was er gerne spielen lassen würde. Aber es ist halt auch wahrscheinlich wenig hilfreich, in so einer Situation andauernd die Systeme zu wechseln, viel Rotation zu haben. Ja, das macht es in Summe nicht einfacher. Und irgendwo tut er mir auch ein Stück weit leid.
Ja, mal schauen, wie lange er da noch durchhalten kann oder wann sie den Bock da noch umgestoßen kriegen. Wird sehr, ob. Sehr den Bock, sagt man so.
Nee, ob.
Ah, ob, nicht ja. Wann. Oder ob er ob. Überhaupt. Mhm. Ja. Ja, ein anderer Konkurrent im Abstiegskampf punktete dann in Frankfurt.
Immer noch Abstiegskampf.
Ja, wir haben so viel da unten, hör mal, da zieht sich quasi fast mein durch die halbe Liga. Der VfB Stuttgart holt einen Punkt bei der Frankfurter Eintracht. Die machte zumindest den Eindruck, schon so ein bisschen noch mit den Gedanken oder schon mit den Gedanken beim Rückspiel in Neapel war. Ja, unterm Strich kann man sagen, dann vielleicht dann doch gerechte Punkteteilung unterm Strich. Guter Auftritt der Stuttgarter, mal wieder und auch immer jetzt mit einem Punkt belohnt. Oder andere Sichtweise?
Oh. Also um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es mit eins, und ich meine es ja wirklich gar nicht böse, weder in die eine noch in die andere Richtung, aber es war wahrscheinlich mit das schlechteste Spiel, Bundesligaspiel am Wochenende, also fand ich zumindest, weil es war über weite Strecken eigentlich bis in die Schlussphase hinein unfassbar zäh. Es gab wenig Highlights meines Erachtens und am Ende trennen sich beide Mannschaften irgendwo unentschieden, was mich ein bisschen gewundert hatte, weil die Frankfurter von der ersten Elf ja eigentlich, fand ich zumindest, ja, recht gut aufgestellt waren. Klar, Kolomoani spielt, weil er gesperrt ist, aber trotzdem auch, was dahinter kam. Hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, vor allem, wenn du zu Hause spielst und nach wie vor ja eigentlich auch mit um die Champions League mitreden willst, dann war es in Summe aus Frankfurter Sicht einfach zu wenig. Und die Entschuldigung dafür herzuziehen, Champions League in der Folgewoche, ja, das ist ein bisschen gefährlich, glaube ich, oder?
Ja, ich sag mal so, bei den Frankfurtern merkt man jetzt so ein bisschen, was wir ja schon vor ein paar Wochen mal angedeutet hatten, so wie in der letzten Saison, dass so langsam die Puste ausgeht, die Luft ausgeht. Ich weiß nicht, jetzt kommen noch ein paar Verletzte mit hinzu. Die Offensive gerade stottert extrem die letzten Spiele. Und ja, aus den letzten drei Spielen 2 Punkte geholt, ist das auch nicht so dolle. Also gerade die erste Halbzeit war, hat es ja gerade selber schon gesagt, Fabi, highlight-technisch vom Spielfluss her eine Katastrophe. Und wie die Tore dann zustande kommen, Sebastian Rode da mit dem glücklichen 1-0, war jetzt auch, war zwar mehr in der zweiten Halbzeit von den Frankfurtern, aber längst nicht die Spielfreude, die sie noch in der Hinrunde verkörpert haben. Ne? Sind da auch ein bisschen abgegangen die letzten Wochen. Meinst du, das ist auch eine Kopfsache, dass sie sich da schon ein bisschen mehr mit beschäftigen, dass sie wieder was zu verlieren haben, sag ich jetzt mal?
Ich glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, es war ja auch noch nie so, sag ich mal, wie sag mal, so attraktiv. Ich meine, du bist im Wettbewerb mit Freiburg und Union Berlin. Da stehst du mindestens auf der gleichen Stufe, eher sogar vielleicht noch ein kleines bisschen drüber von der Breite im Kader, von der Gesamtqualität meines Erachtens zumindest, oder?
Ja, das auf jeden Fall, dass du da besser aufgestellt bist. Ich weiß nicht, was mit den Frankfurtern momentan los ist, ob man es nur auf die verletzten Spieler jetzt schieben kann oder einfach teilweise vom Spielglück, also nicht wirklich Spielglück gehabt, die letzten Spiele. Ist schwierig einzuschätzen, Sören, oder?
Ja, ich glaube schon, dass auch so ein bisschen der Blick auf die Champions League eine Rolle spielt, dass einige Spieler schon gedanklich da sind. Das muss man ja auch so sagen, für viele einfach ein Highlight, dann nochmal gegen Neapel zu spielen. Ich glaube, dass man auch merkt, dass in der Zentrale, Daichi Kamada wurde ja nur eingewechselt, das ist so ein Spieler, ja, der das Spiel natürlich auch von Frankfurt trägt. Von Mario Götze war relativ wenig zu sehen, ja auch schon in den letzten Wochen. Und wenn auf das Spiel, ich glaube, dass der VfB dann sogar in der Endphase sogar ein bisschen mehr dran war, sogar einen Dreier zu holen. Von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt in der Champions League aussehen wird. Aber spätestens da, wenn sie ausscheiden sollten, müsste von Frankfurt dann in der Bundesliga auch eine Leistungssteigerung her, weil ich glaube, du kannst definitiv noch dann Freiburg angreifen oder auch Union Berlin, aber du musst halt dann auch wieder spielerisch ein bisschen mehr zulegen.
Ja, und gerade jetzt.
Ja, ich meine, das jetzt auch nicht zu schlecht machen, glaube ich. Ich meine, 40 Punkte, ja klar, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, du spielst gegen Union und Freiburg um die Champions League. Bist aber im Pokal auch noch mit dabei. Also in Summe ist es vielleicht dann einfach auch mal ein Durchhänger. Aber klar, ich bin auch bei Sören. Falls du ausscheidest, dann muss in so einem Spiel dann auch 3 Punkte am Ende dabei rauskommen.
Ja,
ohne Wenn und Aber.
Ja, wenn du ganz oben mit rein willst, das stimmt. Ja, aber jetzt am kommenden Wochenende kommt es ja mehr oder weniger zum direkten Duell von Union Berlin und Frankfurt. Beide unter der Woche dann aktiv auch noch. Ja, da wird sich dann zeigen, wer sich da oben weiter festsetzen kann oder ob es dann, ja, ob sich beide mit einem Punkt zufrieden geben. Lass uns mal überraschen, wie es denn da weitergeht. Ja, Fabi, wollen wir den Samstag mal mit einem Schützenfest starten? 8 Tore in München. Springen wir mal vom Abstiegskampf nach ganz oben.
Ja, ich glaube, das kann man ehrlicherweise, glaube ich, heute relativ kurz machen. Wir müssen ja nicht immer ewig über die Bayern sprechen. Ja, ging ein bisschen ärgerlich los. 30 Minuten das gezeigt, was in der Mannschaft steht. 4 Tore gemacht und dann war die Messe gelesen, auch nach dem Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit. Zum 4-2 war, glaube ich, zu keiner Sekunde auch das Gefühl irgendwo vorhanden bei irgendjemandem im Stadion, dass da noch was schief geht. Glaube ich, das war einfach ein Kräftemessen, welches ein Stück weit, ja, wie sagt man, ja, nicht fair ist, in dem Sinne, und die Bayern einfach, wenn sie wollen und dann einfach auch das Tempo reinbringen und die Ernsthaftigkeit an den Tag legen, ein bisschen konzentriert sind, bin ich bei Nagelsmann, dann schießt du so eine Mannschaft vielleicht noch höher aus dem Stadion. Trotz alledem muss man den Augsburger auch attestieren. Ein grundsolider Auswärtsauftritt bei einer Mannschaft, wo einfach nicht mehr drin war. Und kurze Aussage noch zu den Rotationsspielern. Ich glaube, wenn es immer so funktioniert wie am Samstag, dann sieht man mal, was für eine brutale Qualität letztendlich durch den ganzen Kader bei Bayern geht. Und am Ende des Tages bestätigt sich eigentlich das, was man auch immer wieder sagt, auch wenn es eine Phrase ist, auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft kann sich der FC Bayern nur selbst schlagen.
Da hast du vollkommen recht. Erinnern wir uns mal an die ein oder anderen Spiele vor einigen Jahren nach den Champions-League-Spielen. Ja, da hat der FC Bayern sich auch mal gerne mit einem 1-1 oder mit einem 0-1 oder mit knappen Siegen da durchgeschlagen. Ne? Aber das war jetzt, glaube ich, schon ein ganz schönes Statement. Ein Tor schöner als das andere. Die Rotationsspiele haben auch performt. Also von daher eigentlich alles Friede, Freude, Sonnenschein in München. Oder, Sören?
Ja, absolut. Spannend wird es natürlich auch wieder Woche für Woche sein, wie Julian Nagelsmann das ja, moderiert, was Rotationsspieler betrifft. Ich glaube auch, dass so ein Spieler wie Rein Gravenberch nicht unbedingt glücklich ist, nur 10 Minuten bei so einem Spiel zu machen. Ja, man wird sehen. Also zum Spiel braucht man wirklich nicht mehr viel sagen. Also es war eine Machtdemonstration. Und die Themen außerhalb des Platzes werden dann sicherlich dann auch ein bisschen spannender sein als auf dem Platz.
Ja. Wobei ich aber im Moment das Gefühl habe, dass es ruhiger wird. Was auch grundsätzlich in der aktuellen Phase der Saison vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht ist, um ehrlich zu sein. Also viele Störfeuer, die vor 2, 3, 4 Wochen noch aktuell waren, ich glaube, da ist es sehr leise geworden. Und von daher, glaube ich, tat das Weiterkommen in der Champions League auch gut. Und ich glaube, ja, jetzt wird es natürlich wichtig sein, am Wochenende auch nochmal in Leverkusen das auch nochmal zu zeigen. Und ja, und dann ist der Showdown.
Mhm. Richtig.
Nach
richtig.
Der Länderspielpause.
Aber die Störfeuer, sage ich jetzt mal, Fabi, die sind ja zum Teil auch teilweise von außen reingetragen worden. Die waren ja eigentlich gar nicht so groß der Rede wert. Ne?
Nee, absolut. Aber ich finde, dass es im Moment eher ruhiger wird.
Kann nur positiv für den FC Bayern sein für die nächsten Wochen.
Ja, komm, gehen wir zum nächsten Spiel.
Ja?
Oder will noch jemand was zum FC Bayern sagen?
Das sparen wir uns für die nächsten Wochen. Ja, gelungene Generalprobe für RB Leipzig am Samstag. 3-0, das Ergebnis, glaube ich, wenn man das so hört. Am Ende spiegelt das nicht so wirklich den Spielverlauf wider. Gerade in der ersten Halbzeit können die Leipziger, glaube ich, froh sein, dass die Gladbacher daher ihre Chancenverwertung nicht so wirklich genutzt haben, weil da hätten sie noch durchaus schon mit 1, 2, 3-0 hinten liegen können. Und spielentscheidend bei dem Spiel war dann in der zweiten Halbzeit ein Elfmeter von Player, der verschossen wurde. Und das war so der Knackpunkt im Spiel der Borussia.
Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt hab das Spiel jetzt nicht so gesehen, dass Gladbach hätte auch deutlich führen können. Klar waren sie gut im Spiel, hatten die eine oder andere Möglichkeit. Sicherlich wäre das Spiel anders verlaufen, wenn Player das 1-0 macht. Aber ich glaube schon, dass man von Leipzig dann gerade auch in der zweiten Halbzeit schon gesehen hat, dass sie eine Spitzenmannschaft sind und dann eben auch die Tore machen, wenn es nötig ist. Und von daher würde ich dann auch beim 3-0 sagen, dass es ein sehr, sehr verdienter Sieg für RB war.
Jetzt bin ich mal auf Fabis Meinung gespannt.
Ich glaube halt, in Summe 3-0 ist für mich ein bisschen zu hoch, um ehrlich zu sein. Kann man sagen, die Leipziger haben verdient gewonnen, ja. Ist aber eigentlich auch aus Gladbacher Sicht einem extrem ärgerlichen Spielverlauf auch zu schulden. Sagt man das so?
Ja, klar.
Aus Gladbacher Sicht ist es einfach auch saublöd gelaufen, muss man so auszudrücken. Sorry. Aber du hast die Chance, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen. Bekommst einen Elfmeter ärgerlich auch gegen dich. Also nicht, dass es keiner war, sondern ärgerlich in der Entstehung. Ja, und dann hast du halt einen Gegner gegen dich auf dem Platz stehen, der halt in jeder Phase des Spiels bereit ist, auch durch oder in der Lage ist, durch individuelle Qualität ein Spiel zu entscheiden. Und das war es dann letztendlich eigentlich auch, was den Unterschied ausgemacht hat.
Ja, und wie die Tore, die du da fängst nach dem verschossenen Elfmeter, ist natürlich maximal bitter. Da ist Kone, der den Ball da ja völlig unbedrängt im Spielaufbau verliert. Dann fängst du erst 1-0 durch Timo Werner. Sippel sieht da bei dem Schuss auch ein bisschen ja unglücklich aus. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Torwart den wahrscheinlich auch gehalten hätte. Ja, das Foul von Player braucht er gar nicht so hingehen. Du kriegst da 2-0 durch den Elfmeter, ja, und da 3-0 durch Guardiol. Ja, eingespielte Situation, Ecke am kurzen Pfosten verlängert und am zweiten steht er geschenkt, komplett blank. Ne? Also von daher, ja, die Leipziger profitieren da, kann man ja vielleicht jetzt auch vorwegnehmen, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, profitieren da von dem Unentschieden am Abendspiel und machen 2 Punkte auf Borussia Dortmund gut. Die im Derby, haben wir einen schönen Übergang. Am Ende, was sagen wir dazu, glücklich oder 2 Punkte verschenkt gegen Schalke?
Komm, lass doch mal. Ja.
Definitiv hat der BVB 2 Punkte verschenkt. Ich glaube, dass der BVB deutlich überlegen war, aber der Gegner halt, und das muss ich wirklich sagen, also Schalke hat mich an den VfL aus der vergangenen Saison erinnert. Also sie wissen, dass sie spielerisch stark limitiert sind, aber sie hauen alles rein. Leidenschaft, Mentalität, schnelles Umschaltspiel, auch das, glaube ich, man sieht die Handschrift von Thomas Reis sehr, sehr, sehr gut. Sie schalten über die Außen brutal schnell um, nutzen ihre Chancen, lange Bälle. Du hast mit Michael Frey jemanden, der unglaublich viel für diese Mannschaft ackert. Und dann verdienst du dir dieses 2-2. Und unterm Strich muss man wirklich sagen, wie Dortmund dann nur ein Unentschieden holen kann, ist wirklich fragwürdig, weil sie waren spielerisch die klar bessere Mannschaft. Sie hatten eigentlich auch genug Chancen, obwohl ein Sebastian Haller überhaupt nicht in Form ist. Und das muss man sich eben dann auch als Spitzenmannschaft ankreiden lassen, dass du so ein Spiel dann eben nicht gewinnst. Und so wirst du dann halt, und das ist ja auch immer so ein Satz, der dann danach kommt, halt kein deutscher Meister, wenn du so ein Spiel nicht gewinnst.
Mhm. Ja. Fabi? Ja, ich habe das Spiel letztendlich nur in der Zusammenfassung geguckt, weil ich mir ein anderes Highlight-Spieler in der zweiten Liga angeschaut habe. Deswegen könnt ihr euch jetzt hier bei dem Spiel komplett auslassen.
Ich finde einfach, dass sehr, sehr auffällig ist. Ich glaube, dass Thomas Reis einen extrem hohen Anteil an dem aktuellen Erfolg der Mannschaft trägt, weil er es irgendwie schafft, eine Brücke zu bauen zwischen Mannschaft und auch Stadion oder Fans, weil die Mannschaft irgendwas verkörpert, nicht nur irgendwas, sondern so ein bisschen das Ruhrgebiet auch verkörpert in der Art und Weise, wie sie sich reinhängen. Und man hat es ja vor ein paar Wochen auch schon, glaube ich, hatten wir es auch als Thema, wenn man die Schalker so sieht, dass man von ihnen kein Feuerwerk fußballerisch erwarten kann, ist, glaube ich, klar. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, die Mannschaft in dieser ganzen Abstiegszone, die vom Eindruck her den größten Willen hat in jedem Spiel. Das ist Punkt 1, was ich gern zu den Schalkern gesagt hätte. Punkt 2 zum Spiel. Ja, Dortmund klar überlegen, klar besser. Ist es wirklich überraschend? Nee. um ehrlich zu sein. Ich glaube, das kann man auch erwarten oder das muss man erwarten. Vielleicht war es dann ein Stück weit auch so, wie Sebastian Kehl gesagt hat, dass man ja dann speziell zum Ende hin ein bisschen zu naiv war und davon ausging, dass man das schon irgendwie nach Hause bringt. Aber vom Verlauf her, ich meine, die Chancen waren da, dann den Sack frühzeitig zuzumachen. Das ist nicht gelungen. Ja, und am Ende des Tages kommt vielleicht jetzt, war es einfach so ein Spiel, wo man nicht wie in den Wochen zuvor dann einfach auch mal ein bisschen oder dieses Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte, lag dann eben auf der anderen Seite und du gehst dann mit 2-2 vom Platz. Trotzdem, so viel muss man auch festhalten, meines Erachtens, die Dortmunder immer noch umgeschlagen und das war jetzt das erste Unentschieden, glaube ich, im Jahr 23, oder?
Richtig, genau, ja.
So what? Lass die Jungs weiterarbeiten. Ich glaube, am Ende des Tages hast du jetzt Köln nächste Woche oder diese Woche zu Hause. Und ja, und dann geht es in die Länderspielpause und dann zählt's.
Ja, die Länderspielpause, die auch dem einen oder anderen gerade bei den Dortmundern auch gut tun wird. Und Bellingham wirkte da auch so ein bisschen überspielt, ne? Süle wurde schon rausrotiert für Hummels. Also ja, da merkt man dann auch schon den einen oder anderen Ausfall bei den Dortmundern, ne? Ja, und zu den Schalkern vielleicht noch, du hast Thomas Reis gerade die Arbeit angesprochen. Erst hat er es geschafft, die Defensive, was bitter nötig war, zu festigen. Die Schalker, muss man sich mal vorstellen, jetzt in den 7 Rückrundenspielen, beste Abwehr, 3 Gegentore. Topwert von allen anderen 17 Mannschaften. Ja, und da jetzt geht es so nach und nach immer auch so ein bisschen Richtung spielerisch. Und ja, wenn sie so weiter ihre Punkte holen, dann kann das zum Ende hin noch ziemlich erfolgreich werden für die Schalker. Würde ich jetzt mal so vom Momentum her sagen. Ja, eine Mannschaft, die seit dem Sieg in Monaco momentan auch sich wieder scheint gefangen zu haben. Gewinnen jetzt in Bremen mit 3-2. Auch etwas glücklich, da hatten die Bremer aufgrund des Spielverlaufes und ihrer guten Chancen eigentlich auch einen Punkt verdient gehabt. Aber am Ende entführt Bayer Leverkusen 3 Punkte von der Weser und rutscht auch immer wieder weiter ran an Platz 7. Von den Leverkusern eigentlich auch ein guter Auftritt gewesen. Zur richtigen Zeit die Tore gemacht.
Also ich glaube, ich kann es kurz fassen. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Ich glaube, an sich wäre ein Unentschieden mit Sicherheit auch das gerechte Ergebnis gewesen, wenn es denn so ausgegangen wäre. Am Ende des Tages vollkommen scheißegal aus Leverkusener Sicht. Weil es im Moment eher darum geht, die Ergebnisse zu erzielen, die Erfolgserlebnisse hochzuhalten. Wichtig war es, die 3 Punkte mitzunehmen, auswärts. Jetzt spielst du unter der Woche Europa League und dann hast du vor der Länderspielpause nochmal ein absolutes Highlight-Spiel zu Hause gegen die Bayern. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich alles, was man zu den Leverkusen im Moment sagen muss. Also sie holen ihre Punkte, sie siegen. Es ist nicht immer die Glanzleistung oder die Art und Weise, dass man den Gegner an die Wand spielt. Aber ich glaube, für den Moment ist es einfach egal, um ehrlich zu sein.
Ja, und die Bremer Sören, ähnlich wie in der Vorwoche in Augsburg, ja, wieder um den Lohn gebracht, wieder ein gutes Spiel gemacht und am Ende wieder Pech gehabt und teilweise auch ja, selbst verschuldet.
Ja, ich würde auch mitgehen. Also das war wirklich ein guter Auftritt der Bremer, wenn man überlegt, gegen wen sie gespielt haben, gegen eine Mannschaft, die eigentlich ja, um die Champions-League-Plätze spielen müsste. Und von daher, ja, das nimmt die Mannschaft mit. Also das ist ihr erstes Jahr in der Bundesliga. Du kannst gegen so einen Gegner mithalten. Klar holst du vielleicht dann noch nicht die Punkte, aber das ist ein Lerneffekt. Ich glaube, dass diese Mannschaft auch zum Großteil in der nächsten Saison so zusammenbleibt. Von daher sind das ja, Spiele, aus denen du lernst. Natürlich wären Punkte nicht schlecht, aber stehst im Moment im Mittelfeld, da wird nichts passieren nach unten hin. Von daher ist es absolut in Ordnung. Und bei Leverkusen, ich glaube, dass ich, also persönlich traue ich dem Ganzen noch nicht, diese vermeintliche Konstanz, die jetzt in den letzten Wochen aufkam, mal abwarten, ob das wirklich für Platz 7 noch reicht. Ja, ich lasse mich da gerne überraschen, aber im Moment bin ich noch etwas unschlüssig, was die Leverkusener Leistung betrifft.
Also traust dem Braten noch nicht, ja?
Richtig.
Ah ja, gut. Fabio hat es angesprochen, dann können die Leverkusener vor der Länderspielpause alles raushauen nochmal und vielleicht die Bayern, bei den Bayern ein paar Punkte wegholen. Ja, den Abschluss des Spieltages, ja, war dann auch wieder Magerkost, Punkteteilung in Wolfsburg zwischen Wolfsburg und Union. Die Unioner nach dem wilden Spiel unter der Woche gehen in Wolfsburg glücklich in Führung, auch aus dem Nichts durch Jovanovic. Und Wimmer war es dann kurz vor Schluss, der den Wölfen dann Gott sei Dank noch einen Punkt gerettet hat. Die Wolfsburger von der Spielanlage her und vom ganzen Spiel eigentlich die aktivere Mannschaft gewesen. Alles in allem aber dann doch eine gerechte Punkteteilung auch bei dem Spiel.
Also ich glaube, da kann man es wirklich kurz machen. Es war kein Topspiel der Bundesliga, wirklich kein gutes Fußballspiel. Und von daher geht das 1-1 auch absolut in Ordnung.
Fabi, nach dem Spiel unter der Woche in 1-1 in Wolfsburg auch nicht das verkehrteste Ergebnis eigentlich.
Nee, absolut. Also ich glaube, es war Rosamunde Pilcher in Form eines Fußballspiels. Beide Mannschaften haben sich nicht unbedingt wehgetan. Beiden Mannschaften hilft dieses Ergebnis eigentlich nicht wirklich weiter. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, es war jetzt nicht ganz so schlecht, das Spiel, aber im Grunde genommen auch kein Spiel, wo ein Sieger verdient gehabt hätte. Also ja, und wie gesagt, ich sehe es immer so, dass es für Union darum geht, letztendlich auch sich irgendwo für den Europapokal zu qualifizieren. Ich glaube, das ist oder das muss das große Ziel sein. Man befindet sich im Moment in einer absoluten Pole Position, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, nochmal 5 Punkte vor den Frankfurtern, oder?
Kann durchaus sein, wenn du das sagst.
Ich weiß es, irgendwo habe ich es gelesen. Also von daher kann man so ein Unentschieden auch bei Wolfsburg mitnehmen. Aber ja, irgendwann musst du auch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und auch mal wieder dreifach punkten. Und dafür waren die letzten Auftritte ehrlicherweise nicht wirklich gut genug.
Richtig. Aus den letzten, du hast es gerade angesprochen, letzten 3 Spielen 2 Punkte geholt. Und gerade im Offensivbereich, nehmen wir mal die Europa-League-Spiele raus, von der Torgefährlichkeit ist Union in den letzten Spielen auch das eine oder andere abgegangen. So.
Ja, gut, aber wenn du an die Europa-League denkst, da haben wir 3 Tore geschossen.
Also aber auch 3 passiert.
Ja, klar, das stimmt schon. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch völlig normal. Es ist eine lange Saison, du kannst nicht jedes Spiel eine Null hinten halten und viele Tore schießen. Wenn sie jetzt unter der Woche weiterkommen, dann wird sie das sicherlich auch nochmal motivieren, für die Bundesliga vor der Länderspielpause alles rauszuhauen.
Ja, ist ja auch alles vollkommen richtig und man muss das ja auch wirklich irgendwo ins Verhältnis setzen. Wo sie herkommen, was sie leisten, ist ja wirklich außergewöhnlich. Ich finde halt einfach nur, irgendwann musst du halt einfach auch mal akzeptieren, dass du nach dem 24. Spieltag 45 Punkte hast. Aber dann kannst du nicht über den Nichtabstieg sprechen, sondern ich glaube, dann musst du irgendwann auch mal der Mannschaft ein Ziel geben. Und dann Woche für Woche dieses Understatement ist halt für mich immer so ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich glaube, irgendwann musst du auch mal sagen, okay, so wie die Tabelle jetzt aussieht, 10 Spiele, es geht darum, in die Europa League einzuziehen. Wisst ihr, was ich meine?
Ist ein ähnlicher Verlauf wie letztes Jahr. Da waren sie auch, glaube ich, so um den 10 Spieltage vor Schluss. Da hatten sie auch eine kleine Serie von 4-5 Spielen, wo sie auch nicht wirklich gepunktet haben oder alle verloren hatten. Und dann zum Schluss hin, dieser Saisonendspurt, den haben sie ja dann nochmal angezogen und sind dann auch ganz plötzlich dann auch, hatten sich ja noch qualifiziert für die Europa League. Da haben sie dann nochmal alles rausgehauen hinten raus. Ne?
Also ich meine, das Gute ist ja, dass von hinten kein Druck kommt, weil die Mannschaften hinter ihnen auch nicht greifen
konnten. Also richtig. Also momentan ist ja wirklich immer noch der Stand, wird es Champions League oder wird es Europa League. Ne? Also ich glaube, das sind Probleme, ja, die hätten andere Mannschaften gerne. Ne?
Ja, absolut.
Also jeder Punkt, den Union da die nächsten Wochen holt, ist ein gewonnener Punkt. Und lassen wir uns mal
überraschen. Ich meine auch, wenn es die Champions League wird, Isco hat ja jetzt genügend Zeit zu überlegen. Vielleicht wird es ja doch noch was.
Da wird Union dann bestimmt nicht mehr drauf eingehen. Wer nicht einmal nach Union will, der kriegt keinen zweiten Versuch. Aber man merkt schon, glaube ich.
Stell dir das mal vor. Nein, ich meine, stell dir mal vor, wirklich Champions League springt am Ende raus. Ist ja unfassbar.
Ja, das wäre der Oberhammer. Na, schauen wir mal. Aber man merkt, glaube ich, schon, Fabison, dass gerade die vermeintlichen kleineren Teams jetzt mit dieser Doppelbelastung in dieser hohen Taktung jetzt die letzten Wochen da schon arg am Limit spielen, ne?
Ja, also du kannst ja keinen breiten Kader finanzieren und viele Spieler haben eben auch nicht die Erfahrung, was Doppelbelastung betrifft. Und klar sieht man das. Also es ist nicht Bayern München. Und dementsprechend bin ich jetzt auch gespannt, wie es am Donnerstag ausgehen wird. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt auch in Belgien weiterkommen werden. Und die Länderspielpause ja dann in einer Woche zum richtigen Zeitpunkt kommt.
Ja, denke ich auch für viele Mannschaften. Ne? Du hast es gerade angesprochen, international die Woche, sind auch einige Teams unterwegs. Schauen wir mal kurz, wir nehmen gerade am Dienstag auf. RB Leipzig steht kurz vorm Spiel bei Man City, Fabi. Setzt sich Man City durch oder Überraschung der Leipziger?
Ja, gut.
Wäre natürlich ein Hammer, ne?
Von vielen angezweifelter Fußball-Sachverstand sagt mir natürlich, dass die auf jeden Fall weiterkommen muss und so wird es auch kommen, so leid es mir tut für den deutschen Fußball. Aber 3-1.
Okay, also die zweite Mannschaft, die gegen die englische Mannschaft dann rausfliegt, ja, aus deutscher Sicht.
Yes.
Ja, so, und du hast gesagt, Union kommt auf jeden Fall weiter. Was machen wir denn mit den Freiburgern? Schaffen die die Sensation zu Hause gegen Turin mit, weiß ich nicht, in der Verlängerung vielleicht und sogar ins Elfmeterschießen?
Ich würde schon sagen, also dass es ein knappes Ding wird, dass es auf jeden Fall in die Verlängerung gehen wird und dann, ja, aber es dann doch zum dramatischen Ausscheiden kommt für die Freiburger.
Und Fabi geht davon aus, dass sich die routinierten Italiener am Ende durchsetzen.
Ja, dein Ergebnis ist 1-0 nach Verlängerung für Freiburg, nehme ich an, Tobi, oder?
Ich tippe 1-0 nach 90 Minuten. Nach der Verlängerung steht es weiterhin 0-1, steht es dann, wie viel steht es?
Oh, jetzt kommt das schon durcheinander.
Oh, jetzt komme ich schon durcheinander. Nein, nach
irgendein Ergebnis, Tobi.
Die Freiburger kommen weiter nach Elfmeterschießen.
Nein, also ich glaube nicht dafür. Juve wird mit voller Kapelle auftreten. Ernster Lage erkannt. So leid es mir für die Freiburger tut. Beide Daumen sind gedrückt. Absolut ohne Wenn und Aber. Aber ich glaube, wie heißen die? Die Juves.
Die alte Dame.
Ja, die alte Dame.
Ja?
Die alte Dame ist
die Bianconeri.
Schwarz-Weiß. Bianconeri. Und stolpert mit einem Sieg aus dem Stadion.
Ah, okay, gut. Und die einzige Mannschaft, die ja ohne große Probleme sich qualifizieren wird für die nächste Runde, das wird den Carsten wahrscheinlich dann freuen, wird dann Bayern nur für Leverkusen. Ja.
Stimmt's?
Richtig.
Ja, gehen auch schwer von aus.
Gehen wir davon aus. Ob das alles so kommt, was wir jetzt vorher gesagt haben, werden wir dann wahrscheinlich am Freitag feststellen. Wahrscheinlich lagen wir mal wieder komplett daneben. Euch muss ich noch ganz kurz was erzählen. Vorletzte Woche hatte ich ja 10 Spiele richtig getippt. An diesem Wochenende waren es insgesamt auf 3 Scheinen 3x10 richtige.
Ui.
Ja. Ja. Und letzte Woche, vor 2 Wochen, gab es 2,50 und dieses Mal gab es sage und schreibe 35 Euro für 10 richtige. Also man steigert sich. Wow. Ehrlicherweise, alle Zweitligaspiele sind leider daneben. Der HSV hat sich natürlich auch mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Ja, Kiel verloren, Fortuna auch nur unentschieden gespielt. Also da war auf jeden Fall an diesem Wochenende deutlich mehr an Gewinnen drin. Aber sei es drum. Auf ein neues dann am kommenden Wochenende. In diesem Sinne, gleich euch einen schönen Champions-League-Abend.
Ja, jetzt geht's aber los. Wir haben doch noch was vergessen.
Ach, Gott sei Dank haben wir einen Fabi noch mit dabei. Gott sei Dank. Ja, dann hau raus, Fabi. Frauen-Bundesliga oder der Gewinner des Spieltages?
Ja, Frauen-Bundesliga ist nicht viel passiert. Also beide Spitzenteams haben sich souverän durchgesetzt. Also weniger erwähnenswert. Gewinner des Spieltags. Ich gehe heute mal, auch wenn ich Bayern-Fan bin und mich viele dafür hassen werden, nee, nicht hassen, aber abwinken werden, aber ich gehe tatsächlich Gewinner des Spieltags Julian Nagelsmann und der FC Bayern, weil ich glaube, nach der Woche, nach Champions League, dann in der Art und Weise den Sieg auch nochmal zu bestätigen, muss man, glaube ich, auch wirklich neidlos anerkennen, dass das eine ziemlich gute Leistung diese Woche war, in Summe betrachtet.
Für mich Mergen Berisha vom FC Augsburg, möglicherweise ein Kandidat für Jogi Löw irgendwann einmal und ein guter Stürmer und für mich der Spieler des Spieltags.
Ja, gut.
Ich kann bestätigen, diesen Spieler gibt's wirklich, also für alle, die Spieler. Im Gegensatz zu den anderen.
Ja, den anderen Spielern. das ist jetzt eine gute Frage. Mein Gewinner des Spieltages ist aufgrund der Ergebnisse ist RB Leipzig, die jetzt den Rückstand auf Dortmund auf 5 Punkte verkürzt haben und eventuell vielleicht nochmal ja, in den Meisterschaftskampf mit eingreifen können, werden müssen.
Wen hat Leipzig diese Woche? Weiß es jemand auswendig? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Wen haben die denn am Wochenende?
Leipzig hat am Wochenende, wo ist denn stehen? Wen?
Bochum.
Bochum, stimmt, die spielen in Bochum.
Ja. Ui. Dortmund zu Hause gegen Köln und die Bayern in Leverkusen.
Richtig.
Und also der Samstag wird eine richtige Abstiegskonferenz. Also da sind alle Tabellenkinder beisammen.
Die Schalker spielen in Augsburg, oder?
Richtig. Ja. Ich meine ja, ne?
Hertha spielt gegen
Hoffenheim.
Wow, wo spielt Stuttgart? Kommt dann aber es komplett.
Wolfsburg.
Bruno Labbadia gegen eine seiner alten Lieben.
Eine von vielen Lieben. Ja,
sowohl, ja, komm, lass das
gut sein. Also, lass mal gut sein mit ganz viel Liebe.
Er trifft auf alte Freunde.
Auf alte Freunde. Und auf ein Wiedersehen.
Freundinnen.
Freundinnen und Freunde in der nächsten Folge dann bei uns am Freitag zu hören. Bis dahin, macht's gut.
Macht es gut.
Tschüss. Servus.
Das war Anpfiff 15:30 Uhr, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Silke. Bis zum nächsten Mal.